ERF-Thema des Monats. Himmelfahrt, Pfingsten und der Heilige Geist. Eine ERF-Reihe mit Beiträgen von Dr. Joachim Kochlovius und Johann Hesse. Die Fragestellung heute: Warum spricht die Bibel von Wiedergeburt? Aufgenommen im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung. Auch wenn heute nur die wenigsten an einen Jungbrunnen oder an die ewige Jugend glauben, sehnen wir uns doch immer wieder danach, nicht zu altern und die Vergänglichkeit unseres Lebens aufzuhalten. Wir versuchen, unsere Lebenszeit durch Sport und gesunde Ernährung zu verlängern und durch Antifaltencremes oder sogar Schönheitsoperationen ein paar Jahre jünger zu wirken. Johann Hesse zeigt, dass die echte Chance auf eine Wiedergeburt, einen Neubeginn und auf ewiges Leben nur im Glauben an Gott und in den Wahrheiten der Bibel zu finden ist. Was genau es mit dieser Wiedergeburt auf sich hat und welche Auswirkungen sie auf unser Leben haben kann, erklärt er im folgenden Beitrag, der uns vom Gemeindehilfsbund zur Verfügung gestellt wurde. Philipp Giannetti wünscht damit ein gesegnetes Zuhören und gute Impulse.
Vor einiger Zeit machte ich einen Krankenbesuch und im Nachbarbett der besuchten Person wurde ein Buch gelesen und im Vorbeigehen sah ich, was gelesen wurde. Und zwar stand eine Frage auf dem Rückentext. Dort las ich: Wiedergeburt gefällig? Und das sprang mich sofort an und ich lieh mir dieses Buch an anderer Stelle aus. Ein Roman von David Safir. Und in diesem Buch geht es darum, dass eine erfolgreiche TV-Moderatorin von einem russischen Weltraumsatelliten erschlagen wird und dann tot ist und eine Wiedergeburt erlebt. Sie kommt als Ameise zur Welt. Das heißt, sie hatte mieses Karma. Und so heißt auch der Titel des Buches. Und in diesem Buch wird eine Vorstellung von Wiedergeburt verarbeitet, die im Hinduismus und im Buddhismus da ist, nämlich, dass die Seele wandert. Man lebt und stirbt und die Seele kommt neu in einer neuen Gestalt, in einer neuen Kreatur wieder auf der Erde zum Vorschein. Reinkarnation. Ein Gedanke, der auch bei Hermann Hesse eine Rolle spielt, wenn man sein Gedicht Stufen liest, dann kann man am Ende lesen, dass dort auch Hermann Hesse den Leser hinführt zu Neuanfängen nach dem Tod. Ich möchte diese Strophe einmal vorlesen. Hermann Hesse schreibt: Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohl an den Herz, nimm Abschied und gesunde. Auch hier taucht also bei Hermann Hesse der Gedanke der Reinkarnation wieder auf. Und so merken wir, dass der Begriff Wiedergeburt unterschiedlich gefüllt wird. Die einen verstehen darunter den Gedanken der Reinkarnation, wie im Buch von David Safir oder im Gedicht Stufen von Hermann Hesse. Viele vergessen dabei aber, dass die Wiedergeburt eigentlich eine ganz biblische und christliche Grundlehre ist. Sie wurde von Jesus und den Aposteln gelehrt. Und so ist es ein wichtiges Thema, das wir in der Glaubenskunde behandeln möchten. Zuerst einmal geht es uns um die Frage: Warum ist eine Wiedergeburt überhaupt nötig? Und dazu ist es wichtig, sich Gott und sein Wesen vor Augen zu führen. Gott ist so ganz anders als der Mensch. Gott ist ein heiliger Gott. Das heißt, er ist absolut rein. Er ist absolut Licht. Er ist ohne jegliches Falsch und ohne jegliche Bosheit. Er ist absolut gut. Das ist die Heiligkeit Gottes. Die Engel stehen um den Thron Gottes und rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Wir haben einen heiligen Gott. Und wenn wir dann uns den Menschen anschauen, der Menschen nach dem Sündenfall, er ist eben so ganz anders als Gott. Er ist nicht heilig. Nein, der Mensch ist ein Sünder. Und als Sünder passt er nicht zu Gott. Ich möchte einen Vers vorlesen, den Paulus im Römerbrief schreibt, in Kapitel 7, in Vers 18. Dort schreibt Paulus: Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das heißt, Paulus hat die Selbsterkenntnis geschenkt bekommen, dass in ihm selbst und in jedem Menschen nichts Gutes wohnt. Also das ganze Gegenteil von heilig. Der Mensch aber sollte eigentlich heilig sein. Doch die Realität nach dem Sündenfall ist, er passt nicht zu Gott. Man könnte auch anders sagen, und daraus ergibt sich die Notwendigkeit der Wiedergeburt: Gott und Mensch sind nicht kompatibel miteinander. Sie kennen das aus der Computersprache. Versuchen Sie einmal ein altes Computerprogramm auf einem ganz neuen Computer laufen zu lassen. Und Sie werden merken, das funktioniert nicht. Das alte Programm ist mit dem neuen Betriebssystem nicht mehr kompatibel. Und so hilft nur noch eins: Man kann das alte Programm entsorgen und man besorgt sich ein neues. Das alte Programm ist nicht reparabel und ist nicht mehr anzupassen an das neue Betriebssystem des neuen Computers. Und so ähnlich ist es mit dem Menschen auch. Seit dem Sündenfall ist der Mensch vor Gott ein Sünder und die Schäden sind so groß, dass sie nicht mehr reparabel sind. Gott und Mensch sind nicht mehr kompatibel miteinander. Und das hat nun besonders auf die Ewigkeit eine ganz wichtige Konsequenz. Und zwar gilt diese Nicht-Kompatibilität für alle Ewigkeit. Das heißt, der Mensch als Sünder kann nicht in das Reich Gottes kommen. Paulus schreibt das im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 15, Vers 50. Da sagt er: Liebe Brüder, eines will ich euch sagen, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Also, so wie ich bin, als Mensch, als Sünder, in dem nichts Gutes wohnt, kann ich das Reich Gottes nicht ererben. Ich kann da nicht hineinkommen. Die Verweslichkeit kann nicht erben die Unverweslichkeit. Der Sünder kann Gottes Reich nicht erreichen. Das ist die Not des Menschen, der nach dem Sündenfall lebt. Und das betrifft uns alle. Und daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer Wiedergeburt. Der Mensch muss noch einmal ganz neu werden, damit er mit Gott und dem Reich Gottes kompatibel wird. Ich möchte diese Notwendigkeit der Wiedergeburt nun mit Worten Jesu aus dem Johannesevangelium aufzeigen. Jesus sagt dort im Gespräch mit einem Ratsherrn: Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann etwas später in Vers 5: Es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und auch ein weiterer Vers, Vers 7: Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jesus sagt, wir müssen von Neuem geboren werden, oder man kann es auch anders übersetzen: von oben herab geboren werden, also von Gott her geboren werden. Er sagt auch: Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Hier wird deutlich, mit einem quasi göttlichen, ja einem göttlichen Muss: Es muss geschehen, dass wir wiedergeboren werden. Das heißt, die Wiedergeburt ist nicht eine Option, die ich habe, sondern sie ist ein göttliches Muss. Ich muss wiedergeboren werden, um mit Gott kompatibel zu werden, um für Gottes Reich kompatibel zu werden. Die Wiedergeburt wirkt im eigentlichen Sinne die Kindschaft Gottes. Denn wenn ich geboren werde, so ist es uns allen ja gegangen, dann sind wir Kinder geworden. Und genau das geschieht bei einer Wiedergeburt. Ein Sünder, ein verlorener Sünder, wird durch die Wiedergeburt zu einem Kind Gottes und hat damit Gott zum Vater und wird mit seinem Vater die Ewigkeit verbringen. Das zeigt, warum eine Wiedergeburt notwendig ist. Kommen wir nun zu einem zweiten Punkt. Und zwar geht es jetzt um die Frage, wie eine Wiedergeburt überhaupt geschehen kann. In der Gemäldegalerie in Berlin hängt ein Bild von Lukas Cranach, dem Älteren. Dieses Bild trägt den Titel Der Jungbrunnen. Man sieht ein Becken und in dieses Becken führen Stufen hinein und auf der linken Seite des Beckens steigen alte, greise Frauen, die kurz vor dem Tode sind, in dieses Becken hinein. Sie warten durch dieses Becken hindurch und auf der anderen Seite des Beckens steigen sie auf Stufen wieder heraus und, oh Wunder, sie sind verjüngt. Und durch dieses Bild bringt Lukas Cranach ja etwas zum Ausdruck, was tief in unserer Seele schlummert als eine Sehnsucht. Wir wollen nicht alt werden, wir wollen nicht sterben, sondern wir wollen eigentlich in der Tiefe unserer Seele jung bleiben, wir wollen leben. Das steckt in uns. Der Schauspieler und Regisseur Woody Allen hat das in einem Satz schön zum Ausdruck gebracht. Meine Einstellung zum Tod hat sich nicht verändert. Ich bin vehement dagegen. Eine wunderbare Aussage. Der Schauspieler Woody Allen ist gegen den Tod. Doch das Problem ist, sein Problem und unser aller Problem, wir können dem nichts entgegensetzen. Es gibt eben kein Becken, durch das ich hindurch warten kann und dann bin ich wieder jung. So sehr wir uns das auch wünschen, wir haben so ein Becken nicht. Doch die Bibel sagt uns, dass es dieses Wunder gibt, dass diese Sehnsucht erfüllt werden kann durch das Bad der Wiedergeburt. So spricht es Paulus aus, Titus 3, Abvers 3. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Das ist der verlorene Sünder. Dann geht es in Vers 4 weiter. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig, nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Hier ist das Becken, durch das ich hindurch muss, das Bad der Wiedergeburt. Den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben des ewigen Lebens würden, nach unserer Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Das heißt, ich bin durch das Bad der Wiedergeburt hindurchgegangen und steige nun heraus und habe die Hoffnung auf das ewige Leben. Also hier sind alle drei Elemente, die wir schon angesprochen haben, drin. Der Sünder steigt hinein in die Beziehung zu Jesus, erlebt das Bad der Wiedergeburt und steigt heraus mit der Hoffnung auf das ewige Leben in seinem Herzen. Er ist ein Kind Gottes geworden, er ist wiedergeboren. Das ist der wahre Jungbrunnen des Glaubens. Wie kann nun solch eine Ewigkeitsverjüngung geschehen? Wie kann ich ein Kind Gottes werden? Wie kann ich wiedergeboren werden? Nun, zuerst einmal, und das macht Jakobus im ersten Kapitel seines Briefes deutlich, ist das ein Handeln Gottes an uns. Jakobus schreibt in Kapitel 1, Vers 18, er, also Gott, hat uns geboren nach seinem Willen, durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Also die Wiedergeburt geschieht durch Gott. Gott ist der, der an mir handeln muss, damit ich geboren werden kann, von Neuem geboren werden kann. Wie jede Geburt erlebe ich sie zuerst einmal passiv. Denn Gott ist es, der an mir handelt und die Wiedergeburt bewirkt. Sie ist ein Geschenk. Und das will dieses Wort Wiedergeburt auch ausdrücken. Sie ist das Geschenk zum Leben hin. Sie ist das Geschenk zur Gemeinschaft mit Gott hin. Sie ist das Geschenk zum ewigen Leben bestimmt zu sein. Das wird in der Wiedergeburt zugeeignet. Das wird geschenkt und empfangen. Das heißt, die Wiedergeburt geschieht durch Gott. Die Wiedergeburt, das ist das Nächste, sie geschieht durch das Kreuz. In dem Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus in Kapitel 3 des Johannesevangeliums, da stellt sich die große Frage, wie kann das geschehen? Wie kann ein Mensch von Neuem geboren werden? Und dann führt Jesus den Nikodemus, einen Lehrer Israels, in das Alte Testament und in die Wüstenwanderung des Volkes Israels zurück und er erinnert ihn an eine Episode. Und zwar war es eine Episode in der Wüste, als das Volk gegen Gott rebellierte. Gott schickte giftige, tödliche Schlangen unter das Volk. Die bissen die Menschen, die Israeliten, und sie starben. Da fingen die Israeliten an, zu Gott zu flehen, dass Gott eine Abhilfe schafft. Und so ließ Gott Mose einen Pfahl im Lager aufrichten und er sollte eine eiserne Schlange an diesen Stab machen, an diesem Pfahl. Und der wurde aufgestellt im Lager und alle die, die gebissen wurden von diesen tödlichen Schlangen, die sollten auf diese Schlange blicken und wenn sie das taten, dann wurden sie geheilt von dem tödlichen Schlangenbiss. Und all die, die das taten, die empfingen ihr Leben neu. Sie waren schon tödlich gebissen, sie waren eigentlich verurteilt zum Tod. Und als sie auf die Schlange blickten, durften sie leben. Es war wie eine Neugeburt. Und das sagt Jesus, das bedeutet, dass Jesus, der Sohn Gottes, aufgerichtet werden muss auf einem Pfahl am Kreuz. Und er muss dort sterben. Und alle die, die vom tödlichen Biss der Sünde gebissen sind, und das sind wir ja alle, wenn sie auf diesen Gekreuzigten blicken, dann werden sie heil. Dann werden sie den tödlichen Schlangenbiss, dann werden sie die Sünde los. So hängt die Wiedergeburt an diesem einen Punkt am Kreuz. Da, wo ich das begreife, da, wo mir das klar wird, hier ist einer, nämlich der Sohn Gottes, für meine Sünde gestorben, an diesem Kreuz. Und das war nötig, damit ich leben kann. Wenn das klar geworden ist, dann werde ich wiedergeboren. Dann bekomme ich ein neues Leben, denn das alte Leben ist dann am Kreuz und ich empfange neues Leben. Und das hängt nun ganz eng zusammen mit der Auferstehung Christi von den Toten. Denn der Tod am Kreuz ist das eine. Die Wiedergeburt braucht aber noch ein weiteres, und zwar die Auferstehung. Die Auferstehung Christi. Und das lesen wir im ersten Petrusbrief. Da schreibt Petrus, der ja nun einer der ersten Zeugen der Auferstehung Christi war, in Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Jetzt kommt das Entscheidende. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wiedergeboren sind wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das heißt, der Sünder, der nun erkannt hat, meine Sünde ist von Christus am Kreuz getragen, der erkennt nun in der Auferstehung Christi, hier ist mein Leben. Wenn ich an diesem Auferstandenen im Glauben hänge, dann darf auch ich mit ihm leben. Und so begründet die Auferstehung Christi eigentlich die Wiedergeburt. Wer das begreift und im Glauben annimmt, der wird wiedergeboren. Nun, wie kommen Kreuz und Auferstehung zu uns? Sie kommen zu uns in der Verkündigung des Wortes. Und das ist das Nächste. Die Wiedergeburt braucht das Verkündigte, das Gehörte und Geglaubte Wort. Auch das lesen wir im 1. Petrusbrief in Kapitel 1. Das ist übrigens ein sehr gutes Kapitel, um der Frage nach der Wiedergeburt einmal etwas mehr auf den Grund zu gehen. So lade ich Sie ein, das einmal intensiver zu studieren. Da sagt Petrus ab Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Also der Sünder, der von Gott getrennt ist, der hört die Botschaft, Christus ist für meine Sünde gestorben, er ist auferstanden von den Toten, er nimmt diese Botschaft auf, er denkt darüber nach und er versteht sie. Er fängt an, sie zu glauben und er hängt sein ganzes Leben daran. Mit diesem Menschen ist etwas geschehen. Er ist zum Kind Gottes geworden. Er ist von Neuem geboren. Deshalb geschieht die Wiedergeburt durch das Wort Gottes. Die Wiedergeburt geschieht außerdem, das ist eine Aussage, die Jesus in Kapitel 3 des Johannesevangeliums macht, durch Wasser und durch Geist. Dadurch wird deutlich, dass der dreieinige Gott in der Wiedergeburt am Handeln ist. Gott Vater handelt durch seinen Sohn, der das Heilswerk am Kreuz auf Golgatha und am Ostermorgen vollbringt. Und das wird uns zugeeignet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist nimmt das Wort Gottes und bringt es in unsere Herzen und lässt es dort lebendig werden. Deshalb muss die Wiedergeburt durch Wasser und Geist geschehen. Der Geist handelt an uns, sodass es eben nichts Eigenes ist. Man kann eine Wiedergeburt nicht machen, sondern Gottes Geist kommt in uns hinein, handelt an uns auf wunderbare Weise und wirkt in uns den Glauben. Die Wiedergeburt geschieht durch den Geist und sie geschieht durch Wasser. Und das bedeutet, dass in der Taufe dieses geistliche Geschehen besiegelt wird, ein göttliches Siegel erhält. In der Taufe sagt Gott, ja, dieser ist nun mein Kind. Er ist von Neuem geboren und er gehört mir in Ewigkeit. Das besiegelt die Taufe. Allerdings ist hier an dieser Stelle Vorsicht geboten, denn ich zum Beispiel bin als Säugling getauft worden. Meine Wiedergeburt, dass ich verstanden habe, was mir in der Taufe zugesagt worden ist, diese Wiedergeburt, die ja unbedingt notwendig ist, ist nicht mit der Taufe zusammengefallen, sondern sie kam viel später. Da war ich bereits 24 Jahre alt und las das Johannesevangelium und begriff erst dann, ich muss von Neuem geboren werden, um in das Reich Gottes zu gelangen. Die Wiedergeburt geschieht, und so kann man es eigentlich zusammenfassen, durch den Glauben an Jesus. In Johannes 1 wird das in einem sehr, sehr schönen Vers eigentlich alles zusammengefasst, wie so eine Wiedergeburt geschehen kann. Den möchte ich Ihnen lesen. Johannes 1, Vers 12. Wie viele ihn aber aufnahmen, also Jesus aufnahmen, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. So also geschieht Wiedergeburt, indem ich Jesus aufnehme und an ihn glaube. Nun noch ein drittes. Was sind denn die Kennzeichen der Wiedergeburt? Man fragt sich, ja, bin ich nun eigentlich wiedergeboren? Muss ich einen Tag bestimmen können, an dem das geschehen ist? Wichtig ist, dass ich die Kennzeichen der Wiedergeburt kenne und diese Kennzeichen in meinem Leben auch zum Vorschein kommen. Es ist nicht unbedingt wichtig, wann ich geboren bin. Wichtig ist, dass ich lebe. Das Erste, was ganz wichtig ist zu verstehen, Die Wiedergeburt geschieht im Hier und Jetzt. Eben nicht eine Wiedergeburt im Sinne des Hinduismus und des Buddhismus, eine Wiedergeburt nach diesem Leben, sondern eine Wiedergeburt, die hier und jetzt in diesem Leben geschieht. Die Bibel sagt ganz deutlich, es gibt keinen Rat der Wiedergeburt, kein erneutes Sterben, Wandern der Seele, Wiedererscheinen in einer Ameise oder einem anderen Geschöpf. Nein, es ist dem Mensch bestimmt, einmal zu leben, dann zu sterben und dann das Gericht. Dann erscheinen wir vor unserem Schöpfer und haben uns für unser Leben zu verantworten. Das eine Leben, und in diesem einen Leben brauche ich die eine Wiedergeburt, um vor diesem Gericht Gottes am Ende meines Lebens bestehen zu können. Das ist das Erste. Das zweite Kennzeichen ist, dass der Wiedergeborene an Jesus Christus glaubt. Das ist das Grundkennzeichen. Er ist einer, der mit Christus lebt. Dazu aus dem ersten Johannesbrief in Kapitel 5 eine Aussage in Vers 1. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Also das ist ein ganz wesentliches Kennzeichen der Wiedergeburt. Ich glaube an Jesus Christus. Daran erkenne ich, dass ich von Gott geboren bin. Allerdings, und das dürfen wir nicht vergessen in der heutigen Zeit, nicht an irgendeinen Jesus, sondern an den Jesus, wie ihn die Bibel verkündigt. Christus und die Schrift sind nicht voneinander zu trennen. Und der Glaube hängt sich an Christus, wie ihn die Schrift verkündigt. Also kein selbstgemachter Jesus. Ein weiteres Kennzeichen der Wiedergeburt ist die Liebe. 1. Johannes 4, Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren. Also die Liebe ist da, wo einer von Gott geboren ist und ist Kennzeichen der Wiedergeburt. Das heißt, die Wiedergeburt befreit von der Selbstliebe und öffnet uns zur Liebe für unseren Nächsten. Wie wichtig ist das in unserer Zeit, dass wir Menschen haben, die wiedergeboren werden und die beginnen, den Nächsten zu sehen und zu lieben. Das Nächste: Der Wiedergeborene lebt in der Heiligung. Der Wiedergeborene ist zu einem Kind Gottes geworden und nun beginnt sein eigentliches Leben. Nun beginnt er als Säugling, als Kind einen Wachstumsprozess des Glaubens. Das macht den Glauben überhaupt auch so spannend. Die Wiedergeburt ist ein Anfangspunkt und danach wachse ich mehr und mehr und lasse mich verändern, so dass ich Christus, dem wahren Ebenbild Gottes, immer ähnlicher werde. Das ist die Heiligung. Der alte Mensch ist gestorben. Der neue Mensch ist da, der Christus verbundene Mensch ist da. In dieser Verbindung ist er eine ganz neue Kreatur, an der die Sünde und der Teufel kein Anrecht mehr haben. Das ist Leben in der Heiligung. Und ein letztes Kennzeichen der Wiedergeborenen. Der Wiedergeborene hat Hoffnung. Das hat ja die Aussage des Petrus im ersten Petrusbrief in Vers 3 so deutlich gemacht. Hier sind wir wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich möchte die Stelle noch einmal vorlesen. Ab Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Der Wiedergeborene ist ein Mensch, der mit Hoffnung lebt. Und wie wichtig ist das in unserer Zeit, die so von Hoffnungslosigkeit geprägt ist. Die Menschen sehen nur noch so viel Not um sich herum und haben die eigene Todesgrenze vor Augen und wissen nicht, was danach kommt und haben keine Hoffnung mehr. Das ist doch die eigentliche Not unserer Zeit. Der Wiedergeborene, der weiß darum, dass Christus auferstanden ist von den Toten. Und so hängt er sich im Glauben an diesen Christus. Und er weiß, dass Christus ihn durch den Tod hindurchzieht in ein neues Leben. Und so wird er teilhaben an der Ewigkeit, an der Herrlichkeit Gottes, an einer ewigen herrlichen Gemeinschaft mit Gott. Und das ist eine Hoffnung, die trägt. Und das ist eine Hoffnung, die macht auch in der ganzen Hoffnungslosigkeit, die uns umgibt, macht dir einen Mut und gibt einem Kraft zum Leben. Dann hat man Hoffnung in diesem Leben, über dieses Leben hinaus. Wir kommen zum Schluss. Ich fasse noch einmal zusammen. Wir haben im ersten Teil gesehen, dass eine Wiedergeburt nötig ist, weil der heilige Gott und der sündige Mensch miteinander nicht kompatibel sind. Dann haben wir im zweiten Teil gesehen, wie eine Wiedergeburt geschehen kann. Und Johannes 1, Vers 12 fasst diese verschiedenen Aspekte ganz wunderbar zusammen. Wer Jesus im Glauben aufnimmt, der wird von Neuem geboren. Im dritten Teil haben wir uns mit den Kennzeichen der Wiedergeburt beschäftigt. Glaube, Liebe, Heiligung und Hoffnung. Und zum Schluss möchte ich Sie noch einmal an den Jungbrunnen von Lukas Cranach erinnern. Wir sind Sünder, wir altern, wir müssen sterben. Und damit geht unser Leben verloren. Aber es gibt einen Jungbrunnen. Und dieser Jungbrunnen ist Jesus Christus. Wer da einsteigt, der wird neu geboren. Er erlebt eine geistliche Neugeburt und er empfängt eine Hoffnung und dann am Ende auch das ewige Leben selbst. Und so lade ich Sie herzlich ein. Steigen Sie ein bei Jesus.
In der ERF-Sendereihe Thema des Monats hörten Sie einen Beitrag von Johann Hesse zum Thema Warum spricht die Bibel von Wiedergeburt? Weitere Beiträge und Produktionen des Gemeindehilfsbundes finden Sie zum Beispiel auf YouTube unter Gemeindehilfsbund TV. Wenn Sie den Beitrag noch einmal anhören möchten, können Sie die gesamte ERF-Reihe Himmelfahrt und Heiliger Geist, warum sind sie wichtig, als CD-Album bestellen. Schreiben Sie uns per E-Mail an service@erfsuid.com oder rufen Sie uns an, Telefon 0473 236 75 1. Unsere Hörer aus Österreich, Deutschland und der Schweiz mit der Vorwahl 0039 für Südtirol, dann 0473 236 75 1. Wir wünschen weiterhin viel Freude mit unserem Programm. Behüt Sie Gott. Am Mikrofon für Sie dabei war Philipp Genetti.